Deutschlandfunk. Marktplatz.
Am Mikrofon ist Jule Reimer und ich wünsche einen guten Tag. Wer seinen Garten um ein Gartenhaus bereichern will, der hat die Qual der Wahl, weil nämlich Baumärkte, Gartenmärkte, Internetfirmen eine riesige Auswahl von Hüttenmodellen anbieten. Wer will, kann auch Zimmerleute beauftragen für ein individuelles Modell. Und ganz mutige und handwerklich Begabte konzipieren und bauen Schuppen oder Gartenhaus selbst. Welche Kriterien helfen bei der Auswahl? Welche Preise erhält der Käufer oder die Käuferin für welche Qualität? Das besprechen wir heute hier im Marktplatz, unter anderem mit Thomas Bauer, der ist Sachverständiger für Haus- und Kleingärten und er ist zugeschaltet von unserem Schwestersender Bayerischer Rundfunk, Studio Augsburg. Hallo.
Grüß Gott, Frau Reimers. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben heute ein spannendes Thema.
Tim Böker ist von der Gartenhaus GmbH, das ist ein Internethändler. Guten Morgen, Sie sind bei mir im Studio. Und Michael Pommer gibt Kurse bei der Do-It-Yourself Academy. Er ist zugeschaltet aus dem Raum Düsseldorf. Und sagen Sie ganz kurz, man kann Kurse bei Ihnen machen. Wer steht hinter der Do-It-Yourself Academy?
Ja, hinter der Do-It-Yourself Academy stehen eigentlich alle Baumärkte in Deutschland. Genauso wie viele, viele Händler. Das fängt an bei der Firma Bosch und hört eben halt auch bei der Firma Spax auf, die sich ja auch nun mit Holz und Schrauben und Edelstahl und so weiter beschäftigt.
Also verschiedene Firmen. Thomas Bauer im Studio Augsburg. Einfach planen, auswählen, bestellen, aufbauen. Geht das so?
Wenn man keine ungewollten Überraschungen erleben will, sollte man sich vorher schlau machen. Was ist vor Ort zulässig? Wie komme ich überhaupt in dieses Grundstück, an diese Stelle mit meiner Kleingartenlaube, Tiny House oder sonst irgendwas hin? Hier gibt es einige Regeln und Vorschriften zu beachten.
Auf die kommen wir dann noch. Also einfach so ist es nun doch nicht. Tim Böker, welche Typen gibt es im Bereich Hütte, Haus für den Garten?
Ganz grundsätzlich teilen wir das immer auf in sogenannte Use Cases, User Needs beziehungsweise Kundenfälle und sagen, es gibt ganz klar den Fall, ich möchte einfach nur den Kram, den ich im Garten habe, unterbringen, Lagerraum schaffen, das ist so der kleinste, einfachste, bis hin zu zusätzlichem Wohnraum schaffen, mit einem Tiny House vollwertig ausgestattet, A bis Z mit Wasseranschluss und Toilette und Küche und so weiter. Und dazwischen gibt es, und das ist ein sehr häufiger Fall, eben einfach ganz klassische Wohnraum, Wohnzimmerverlängerung, kleinen Sportraum, Homeoffice in den Garten machen.
Michael Pommer, Sie geben ja Kurse. Wenn bei Ihnen jemand in den Kurs kommt, der sich handwerklich verbessern will und sagt Ihnen, ich will ein Gartenhaus in meinen Garten stellen, ich weiß noch nicht, vielleicht kann ich es ja schon als Baukasten bestellen, aber ich kann es vielleicht selber aufbauen. Aber ich weiß noch gar nicht, was ich will. Was ist aus Ihrer Sicht, was sind die drei wichtigsten Fragen, die Sie dem Menschen erstmal sagen würden, müsse er erklären, bevor er sich überhaupt auf die Suche nach einem Modell begibt?
Also als allererstes stellt sich die Frage, was er überhaupt mit dem Gartenhaus bezwecken möchte.
Ja.
Weil für das Thema Wohnraum schaffen, Büro schaffen und Sonstiges brauche ich eine Extragenehmigung. Mhm. Und ich sage mal, das Gartenhaus an sich, was dann ausgerichtet ist mit vielleicht Küche, mit Toilette.
Ja, aber so weit wollen wir ja gar nicht gehen, ne? Hier
ja,
in der Sendung.
Das ist gar nicht genehmigungsfähig als Gartenhaus. Mhm. Das heißt, ich erkundige mich erstmal, was er für eine handwerkliche Geschick hat, wo er wohnt, also weil jede Stadt, jedes Bundesland hat wieder da eigene Regeln und eigene Vorschriften und dementsprechend muss man dann eben halt genau das finden, was der Kunde sucht.
Und fangen wir mal einfach beim Material an. Welches Material habe ich da zur Auswahl, Herr Böker?
Also ganz grob unterteilen lässt sich das in Holz und Metall. Das sind erstmal die beiden größten Töpfe und das teilt sich dann in etwa auch 80-20 im Markt auf. Das heißt also wirklich der Großteil ist Holz. Ja, es hat aus Konsumerperspektive den vordergründigen Beweggrund, dass das natürlich wohnlicher, gemütlicher und einfach ein natürliches Material ist, was auch in den Garten gehört.
Herr Bauer, Sie sind ja Sachverständiger. Wenn Sie dann so ein Gartenhaus bewerten, vielleicht weil ein Garten übergeben werden soll, wie sieht's aus mit der Qualität, mit der Langlebigkeit, wenn Sie auf das Material gucken?
Ergänzend vielleicht noch zum Thema Langlebigkeit, dürfen wir die Steinhäuser nicht vergessen. Gemauert wird ja auch häufig noch. Das wäre noch so ein Thema. Und gutes Material kann schlecht verbaut werden. Das sieht man immer wieder. Man kann gute Bausätze schlecht aufbauen. Also es hängt sehr viel auch davon ab, wie ist die Errichtungsqualität. Ansonsten, es gibt Gartenlauben, die sind aus Holz errichtet, fachgerecht erstellt, sind über 80, 100 Jahre alt, würden wahrscheinlich noch 30 Jahre halten, wenn sie weiter gepflegt werden. Es gibt Steinlauben, die sind nach 4 Jahren mehr oder weniger schon fast kaputt, weil die Bodenplatte zu schwach dimensioniert wurde, Risse da sind. Also kann man pauschal nicht sagen, es ist gut errichtet, wird sich die Lebenserwartung von allen Häusern in etwa gleich bewegen.
Auf die Details kommen wir gleich. Fangen wir mal mit der Wandstärke an, Herr Pommer. Welche Wandstärke steht da für welches Nutzungsziel?
Ich sag mal, wenn man wirklich was Bequemes haben will, was entsprechend isoliert ist, dann hat man Wandstärken bis zu, 16, 17 Zentimeter, die möglich sind.
Auf jeden Fall. Und danach? Was würde der Herr Bücker, was kann man bei Ihnen auswählen? Oder was wird auch als winterfest definiert bei den kleinen Gartenhäusern?
Ja, winterfest. Also es kommt natürlich darauf an, was wirklich der Nutzungszweck ist. Ja, wenn ich dort wirklich drin sitzen möchte und dort den Tag verbringen möchte, sollten wir schon irgendwo auf 30, 40 bekommen. Aber wenn es nur darum geht, den Rasenmäher trocken unterzustellen und die Gartengeräte, dann dürfen es auch deutlich weniger sein. Und dann kommt es nicht darauf an, dass eine Isolierung da ist. Man kann auch dünnere Wandstärken nehmen und zum Beispiel durch eine zusätzliche Dämmung ergänzen, dann kriegt man das auch hin, dass trotz weniger Wandstärke man Wohnlichkeit reinbekommt.
Frage in die Runde, wie ermittelt man denn die richtige Größe? Ich hatte den Eindruck, es wird sich auch manchmal gern verschätzt.
Ich würde sagen, das ist auch ganz, ganz stark davon abhängig, was ich vorhabe. Ja, und was wir versuchen, ist auch durch Produktbeschreibung, durch Erklärung und durch unsere persönliche Fachberatung, die wir auf gartenhaus.com anbieten, dafür zu sorgen, dass die Menschen das richtige Produkt für ihren Garten finden. Wir lassen uns Fotos zuschicken vom Garten. Wir helfen auch bei der Planung. Wir machen sogar Baugenehmigungsplanung, kommen wir sicherlich auch noch zu später, für unsere Kunden, damit da nichts schiefgehen kann.
Was sagen die anderen?
Ich sehe es eigentlich genauso. Es kommt auf die Nutzung an, insbesondere im Eigentumsbereich. Manchmal ist ja nur die Frage, was lässt der Vermieter zu, wenn es ein vermietetes Grundstück ist oder ein verpachtetes Grundstück ist. Und dann gibt es ja auch noch die Sonderfälle Kleingartenwesen, wo man praktisch maximal so bauen darf, wie es Bundeskleingartengesetz vorgibt oder eben wie es die vertraglichen Regelungen vor Ort im Kleingartenverein vorsehen.
Herr Pommer, kann einem auch passieren, dass man das nicht richtig einschätzt, weil so 2,50 Meter im Garten, so eine Firsthöhe, das kann ganz schön hoch sein.
Ja, das ist richtig. Das passiert also relativ häufig. Und ich würde, bevor ich auf die Planung eingehe, auf die Wünsche des Kunden eingehen, mir eigentlich immer gerne wünschen und vorstellen, dass der Kunde sich erstmal erkundigt, was überhaupt bei ihm genehmigungsfähig ist. Denn sonst wachsen anhand von Beschreibungen im Internet, genauso wie draußen im Fachhandel, ja, vielleicht Wünsche, die gar nicht erfüllt werden können und dürfen durch eben halt fehlendes Genehmigungsverfahren. Und dann muss eben halt, wenn falsch geplant wurde, das Ganze wieder abgerissen werden.
Wir wollen,
und das kann sogar teuer werden.
Ja, wir wollen ja hauptsächlich auf kleinere Häuser gucken, aber vielleicht, Herr Bauer, so eine grobe Marke. Das eine ist ja, dass man sich vielleicht mit dem Nachbarn abstimmen muss, dass es Abstandsregeln gibt. Baugenehmigungen, aber baugenehmigungsfähige Häuser, da wollen wir uns jetzt nicht zu stark reinbewegen bei der Sendung. Baugenehmigung, ab welcher, sagen wir mal, Quadratmetergröße sollte ich tunlichst nachschauen, ob ich vielleicht sogar eine offizielle Baugenehmigung brauche?
Also es ist natürlich regional unterschiedlich, kommt auf mehrere Bestimmungen an. Aber ich sage mal so, wenn man so im Bereich um die 10, 15 Quadratmeter sich eine Laube rausgesucht hat, die ist in überwiegenden Fällen zulässig. Im Kleingartenwesen sind es, wie gesagt, die 24 Quadratmeter, die maximal zulässig sind. Also das sind mal so die Hausnummern. Also alles über 24 Quadratmeter sollte man auf jeden Fall nochmal genauer nachprüfen.
In den Verordnungen, in den Nachbarrechtsverordnungen habe ich gesehen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wir senden ja aus Köln, da wird unter anderem eine Kubikmeterzahl angegeben. Das heißt, man muss sich zumindest auch nochmal mit der Höhe beschäftigen. Wie sieht's aus mit dem Gewicht? Ist das egal? Je nachdem,
Nein.
wie groß das ist?
Das ist nicht egal, weil vom Gewicht des Hauses ist natürlich auch das Fundament und die Tragfähigkeit des Fundamentes abhängig. Das heißt also, ich sollte das dann schon richtig planen. Da gibt es auch, ich sag mal, Baubeschreibungen von den Herstellern, wie groß, wie stark das Fundament sein sollte, ob das eben halt aus Einschlaghülsen bestehen kann und die dann mit dementsprechenden Balken belegt werden oder eben halt, ob das ein zementäres Fundament sein muss.
Mhm. Ich kann verschiedene, wenn ich mir jetzt sozusagen ein Fertighaus bestelle, in Anführungszeichen, das als Baukasten bei mir ankommt, Herr Böker, bleiben wir mal beim Holz. Welche Bauweisen können mir da begegnen? Hauptsächlich diese Blockbohlenbauweise habe ich gesehen, aber ist das so der Standard? Ist das am einfachsten, so ein bisschen wie Lego bauen?
Ja, genau so ist es ein Stück weit. Es gibt diese die Bauweise. Das ist auch in der Regel das, was die Kunden heute kaufen, was der Markt anbietet. Es gibt noch die Elementbauweise, wo es dann noch ein bisschen einfacher wird. Dann sind wir weniger bei Lego, sondern mehr bei IKEA. Das heißt, dann kriegt man eher vier Wände, die man dann zusammenschraubt, und das Ganze wird dann noch einfacher. Das können dann wirklich auch Leute, Kunden, die nicht super heimwerkserfahren sind. Und vielleicht nochmal, um so ein bisschen auch auf die Kundenperspektive einzugehen. Drei Viertel des Marktes sind tatsächlich eher simple, einfache Anwendungsfälle, einfache Häuser in ganz üblichen Dimensionen, 3x4, 2x3, so wie man sich das vorstellt. Das ist wirklich der Hauptfall, den wir zumindest in Deutschland, Österreich, Schweiz im Dachmarkt haben und wie der Markt auch strukturiert ist. Alles andere ist ein bisschen dann schon spezieller und kommt jetzt nicht so alltäglich vor, aber ich sag mal, wenn man ein klassisches Blockbohlenhaus aufbauen möchte, sollte man schon wirklich handwerkserfahren sein oder sich professionelle Hilfe holen. Die meisten machen es mit Freunden, Familie, die handwerklich begabt sind.
Ja, was sagen die anderen Herren dazu? Wie viel braucht man? Wie viel Wissen? Oder gute Handwerker in der Familie?
Ich sag mal, das mit den guten Handwerkern in der Familie wird ja immer weniger. Ich kenne das selber von meinen eigenen Kindern. Wo ich früher Mofas und Motoren zusammengebaut habe, erscheinen heute bei den Kindern und bei den Jugendlichen oder Jungerwachsenen große Fragezeichen in den Augen.
Aber was deswegen sollte man können, Herr Pommer?
Ja, man sollte zumindest mit Säge umgehen können, man sollte mit einem Akkuschrauber umgehen können und dementsprechend sich und lesen können, sage ich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man eben halt auch. Ja, viele Deutsche lesen äußerst ungerne Aufbauanleitungen und halten sich eben halt an Tipps und Tricks, die in den Aufbauanleitungen drinstehen.
Da muss man fairerweise auch zu sagen, da würde ich jetzt nicht die Schuld dem Konsumenten geben, weil die Aufbauanleitungen der meisten Hersteller sind wirklich nicht besonders anwenderfreundlich entwickelt, geschrieben und konzipiert. Da muss man die Konsumenten ein bisschen in Schutz nehmen und das ist zu relativieren, würde ich sagen.
Herr Bauer, was sagen Sie denn aus Ihrer Gutachtererfahrung, die selbstgebauten Häuser?
Es hängt wirklich davon ab, ob die Leute die Aufbauanleitung gelesen haben. Ich erwische mich ja selber auch manchmal dabei, dass ich beim IKEA-Regal mir denke, naja, schaue ich gar nicht erst an, das ist so klar, das sind ja nur ein paar Schrauben, aber es ist wirklich wichtig und das Thema Lesen ist manchmal gar nicht so hilfreich. Ich finde, dass die Jugend auch sehr gerne ja YouTube anschaut. Da gibt es auch viele gute Tipps, wo man sieht, wie man solche Bausätze aufbauen kann. Und der Bausatz an und für sich ist ja praktisch ein Teil, aber der zweite Teil, der fast noch wichtiger ist, dass die Laube dauerhaft gut steht, ist das Fundament oder die Gründung. Und da wird häufig beim konstruktiven Holzschutz eben nicht aufgepasst. Also sprich, die Laube steht direkt im Erdreich, im Dreck, wird nass, das Holz wird, wenn es nass ist, eben faulen und dann hat man eben die großen Probleme. Die Bausätze selber sind so ausgereift, dass man die aus sachverständiger Sicht relativ leicht aufbauen kann. Da würden mir die Kollegen recht geben. Und deswegen ist eigentlich immer so die Basis das Entscheidende beim Laubenaufbau.
Wenn wir zu den Preisen kommen, ich habe gesehen, so einen kleinen Geräteschuppen mit einer Wand, die vielleicht 19 mm ist, da kann ich schon für, ich weiß nicht, 700, 800 Euro unter Umständen was kriegen. Dann Häuser, die vielleicht eine doppelflügelige Tür haben oder die auch ein Fenster haben. Das ist ja auch die Frage der Wahl. Da bin ich dann schon bei 1.500, 2.000 mindestens. Wenn die, je dicker die Wandstärke, desto teurer wird's. Wie kommen so Preise dann zustande? Also was beeinflusst den Preis letztendlich?
Ja, also ein Thema, was da natürlich eine große Rolle spielt, ist einfach das Material, der Rohstoffpreis, der Holzpreis, der auch in den aktuellen Zeiten sich stark verändert hat und es wird nicht günstiger. Früher ist viel Holz aus Russland gekommen, muss man ganz klar sagen. Das ist tatsächlich der größte Kostenfaktor. Am Ende des Tages verkaufen wir zumindest ausschließlich europäische Produkte, FSC-zertifizierte Produkte.
FSC, muss man kurz erklären, ist ein Gütesiegel, was vom World Wide Fund for Nature, vom WWF auch mit gefördert wird, wo die Ansprüche noch ein bisschen höher sind als dieses PFC-Siegel, was es ja auch für die Wälder gibt, ja?
Ist richtig, genau. Und die Wandstärke ist tatsächlich, also das Thema Aufbauqualität hatten wir gerade schon, die Wandstärke ist nicht so entscheidend dafür. Das ist tatsächlich dann eher das Thema Stabilität und Preis, aber wenn es gut aufgebaut wird, wasserdicht aufgebaut wird, also die Dacheindeckung ordentlich ist und auch der Abstand zum Boden groß genug ist, Fundament richtig ist, dann kann auch ein sehr dünnes Haus Jahrzehnte halten. Das ist tatsächlich eine Frage der Pflege und des ordentlichen Aufbaus.
Auf den Holzschutz kommen wir noch, aber was sagen der Herr Bauer und der Herr Pommer auch noch zu der Frage Preis-Leistungsqualität?
Kommt drauf an.
Ja, einmal die Holzstärke und einmal das Holz als Material. Ob ich eben halt eine billige Fichte nehme, ob ich eine Lärche nehme, ob das Holz roh ist oder ob es Kesseldruck imprägniert ist, das macht natürlich auch ganz stark am Preis etwas aus.
Und es kommt natürlich auch darauf an, welche Nutzung braucht man für das Haus. Ist es nur als Geräteschuppen konzipiert oder will man sich auch mal reinsetzen? Und da ist es eben so, dass man bei dünnwandigen Lauben tendenziell häufiger aus sachverständiger Sicht Probleme sieht, auch mit Thema Aufbauqualität und Langlebigkeit.
Noch eine Nachfrage in Sachen Fichte. Also die meisten Häuser sind aus Fichte. Wir kommen auch noch auf Holzqualitäten, die vielleicht ein bisschen auf jeden Fall von vornherein langlebiger sind. Gibt es Unterschiede bei der Fichte, Herr Böker?
Da muss ich fairerweise passen. Mhm. Das gebe ich vielleicht weiter, die Frage an die Kollegen. Okay. Die Holzqualität kann ich nicht bewerten. Mhm. Ich kann nur sagen, dass wir sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit legen.
Die nordische Fichte wird immer angeboten und mitunter als langlebiger. Ist das so? Oder haben Sie da Erfahrung, die anderen Herren?
Ja, je nordischer ein Baum geerntet wird, in Anführungsstrichen, umso kleiner sind die Wachstumsphasen in den Jahresringen und umso besser und umso stärker ist auch die Qualität des Holzes. Das ist zumindest meine Erfahrung, auch die Erfahrung im Markt.
Das heißt eher finnische Fichte als Brandenburger? Nee, oder was weiß ich, hessische. Brandenburg hat eher Kiefer.
Ja, zum Beispiel. Mhm.
Herr Bauer, ja?
Ja, genau, ist so. Das Holz wird dichter, sieht man ja nicht nur jetzt beim Laubenbau, das sieht man auch bei Holzterrassen, dass man hier eben deutliche Qualitätsunterschiede bekommen.
Und andere Hölzer, was wäre da die Empfehlung?
Ich würde immer Lärche empfehlen eigentlich.
Gibt es aber kaum auf dem Markt. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Problem. Wir reden heute im Marktplatz über Gartenhäuser und was es braucht, wenn man es kaufen will, wenn man es selbst aufbauen will, wenn man es vielleicht auch selber konzipieren will. Wie die Preise sind, die Qualitäten. Mit dabei ist Michael Pommer von der Do-It-Yourself-Akademie, zugeschaltet aus dem Raum Düsseldorf. Tim Böker von der Gartenhaus GmbH, einem Internethändler, ist bei mir im Kölner Funkhaus. Und Thomas Bauer ist Sachverständiger für Haus- und Kleingärten und er ist zugeschaltet vom Bayerischen Rundfunkstudio Augsburg. Wir haben noch nicht genauer über das Dach gesprochen. Welche Vorzüge oder Nachteile hat es, je nachdem, ob ich ein Pultdach oder ein Satteldach, also so eins mit Giebel, auswähle? Vielleicht Herr Bürger erstmal?
Wir haben, das sind genau die Unterschiede. Das beliebteste Dach der Deutschen ist das Pultdach tatsächlich. Und Vor- und Nachteile sind tatsächlich gar nicht so groß im Unterschied. Am Ende ist es wichtig, dass das Wasser abgeleitet wird. Das Wasser rauszuhalten aus dem Haus ist ganz wichtig und vom Produkt wegzuhalten, vom Holz wegzuhalten. Und der Rest ist ein Stück weit auch natürlich einfach eine gestalterische, eine optische Frage, genauso wie das beim klassischen Wohnhaus der Fall ist. Funktional ist beides gleichermaßen zu betrachten und viel geht eben dann über Optikdesign, sodass es auch zur Gartengestaltung oder auch sogar zu dem Gebäude, zu dem es dazugestellt wird, einfach passt.
Mhm. Herr Pommer, Herr Bauer?
Es gibt viele Kunden, die eben halt auch das sogenannte Satteldach bevorzugen, weil durch die Formgebung des Satteldachs eben halt auch noch zusätzlicher Stauraum geschaffen wird.
Herr Gebauer, wie ist das mit der Feuchtigkeit und dem Ableiten? Das wurde ja gesagt.
Sie meinen mich wahrscheinlich.
Herr Bauer, Entschuldigung.
Kein Problem. Ich wollte nur sagen, bei uns in Bayern ist es ja so, dass wir auch dieses Jahr besonders mit sehr nassem Schnee, der sehr schwer ist, zu kämpfen hatten. Wir hatten da bei der Baumkontrolle ganz viele Astausbrüche. Da helfen natürlich diese Satteldachlauben sehr viel besser als die Pultdachlauben. Aus sachverständiger Sicht ist manchmal auch noch das Thema Preis entscheidend. Häufig sind die Satteldachlauben konstruktiv etwas hochwertiger und besser als die Pultdachlauben, aber das kommt sicherlich auch von Hersteller zu Hersteller drauf an.
Mhm. Man kann jede Menge Zubehör kaufen, beziehungsweise wenn man ein Haus kauft, dann ist ja nicht notwendigerweise der Dachschutz dabei, die Dachabdeckung. Herr Bürger, wie teilt sich das bei Ihnen auf?
Das ist richtig. Also wir verkaufen das Hauptprodukt, so nennen wir es, und dann das notwendige und passende Zubehör empfehlen wir dem Kunden dazu. Die Dacheindeckung ist natürlich das Wichtigste, weil ohne dem geht es nicht, kann ich es eigentlich nicht fachgerecht aufbauen. Und dann geht es weiter natürlich mit zusätzlichen Dingen wie einer Regenrinne beispielsweise, um das Wasser abtransportieren zu können, den Regen, oder allem Möglichen, was man ansonsten baut. Regentonne zum Beispiel gehört auch dazu. Vor allen Dingen aber natürlich auf der Konstruktionsseite die notwendigen Werkzeuge, Kleinteile, die man eben so braucht. Also Aufbauset kommt bei uns auch dazu. Mhm. Und der Zubehöranteil, der liegt bei uns so in etwa bei 10%. Mhm. Es ist schon so, dass so gut wie jeder Kunde etwas dazu nimmt, das was eben notwendig ist. Viele Kunden gehen auch dazu über und machen das dann während des Aufbaus, gucken, was sie noch brauchen, was noch fehlt, fahren zum Baumarkt und holen sich dann eben das notwendige Zubehör dort.
Fundament, habe ich gesehen, ist nie dabei. Also Boden muss man genau gucken, ob ein Boden mit dabei ist. Fundament ist nie dabei. Können wir mal klären, welche Typen von Fundament gibt es und welche Vorzüge gibt es dazu, Herr Pommer und Herr Bauer?
Ja, also es gibt ja diese Einschlaghülsen, die man benutzen kann. Da kommt es also ganz, ganz stark auf den Boden an, weil ich habe mir grundsätzlich zur Verfügung
steht. Laie sich nichts vorstellen. Ist das so eine Art Punktfundament? Das heißt, ich stelle mein Fundament auf kräftige Metallstäbe und lege da dann praktisch so einen Rahmen, einen Holzrahmen drauf?
Ja, so ungefähr. Also ich sag mal, das sind kreuzförmige oder sternförmige Hülsen, die in den Boden getrieben werden. Die haben oben einen U-förmigen Kopf, wo das Holz eingelegt werden kann und festgeschraubt werden kann. Und das sind meistens entweder verzinkte Materialien oder ganz, ganz hochwertig, wenn es eben V2A ist. Das heißt also ein Material, ein Stahl, der nie rostet, wenn er nicht auch noch mit Salz in Verbindung kommt.
Was ist die nächste Variante? Was gibt es noch als Fundament?
Ja, noch als Fundament, das wäre dann eben halt Beton. Das heißt also, ich muss also wirklich eine Ausschachtung machen, eine Schalung machen, die dann vielleicht sogar mit Moniereisen bewehrt wird und dann eben halt mit einem flüssigen Beton, der mir angeliefert wird oder den ich auch selber einmischen kann, dann eben halt ausgesteift und verbunden wird.
Herr Bauer, der Gartengutachter, was ist Ihrer Erfahrung eine gute Lösung? Für den Garten auch und fürs Haus.
Zum einen mal ist es eine gute Lösung, wenn das Fundament aus dem Boden rausragt, dass wir schon Abstand zum Boden haben. Häufig ist das Thema, dass praktisch so Einschlaghülsen eher nur für kleine und leichte Lauben noch geeignet sind. Es hängt ja auch sehr viel vom Boden ab.
Haben Sie eine Kilovorstellung? Gewichtsvorstellung?
Eher, ich würde es eher jetzt an den Wandstärken zum Beispiel ausmachen. Also wenn Sie jetzt nur so, ich sage jetzt mal 20 mm starke Blockbohlenhäuser haben, da geht es meistens noch. Wenn Sie bei 44 mm liegen, würde ich dringend davon abraten. Hier sind dann betonierte Punktfundamente, Streifenfundamente, also praktisch ein Kreis außenrum, wo dann das Haus draufsteht oder eben eine Betonplatte, dann sinnvoller.
Mhm. Es gibt tatsächlich auch Punktfundamentlösungen mittlerweile, die wirklich Gewicht tragen können am Markt, also wo tatsächlich sogar Seekontainer draufgestellt werden können, also die richtig was aushalten. Mhm. Das ist möglich, das ist gerade aber ein Thema, was so ein bisschen Trend ist. Ehrlicherweise, das, was klassischerweise die Kunden machen, ist, sie setzen eine ganz normale Terrasse. Also sprich, sie pflastern ein bisschen Fläche, weil das ist im Zweifel auch, da kann ich das Haus einfach draufstellen, ein bisschen festschrauben, im Boden verankern und die Terrasse kann ich im Zweifel auch noch für was anderes nachher benutzen, wenn ich das Haus nicht mehr möchte, was anderes draufstellen, eine Sauna oder sowas zum Beispiel.
Wir haben genau, Punktfundamente vielleicht nur kurz, Frau Reimers, das ist ja das Prinzip Venedig.
Ja.
Also praktisch die Holzbohlen, die da in den Schlick gerammt wurden, genauso bauen wir eigentlich mit Punktfundamenten unsere Gartenhäuschen dann auf.
Okay, jetzt ist Herr Quettner aus Berlin am Telefon. Erzählen Sie gerne Ihre Frage.
Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Und zwar folgendes, ich besitze in Brandenburg eine Laube, die ist etwas größer, also die hat schon etwas über 40 Quadratmeter.
Das ist und die nutzt groß.
Ja, die ist aber auch schon, die ist aber schon ein bisschen älter, 30 Jahre, und die kommt jetzt, Außenfassade hat halt tatsächlich gelitten, und die Bauweise ist auch sehr leicht. Also wirklich einfach so eine Skelettbauweise und dann mit Bohlen, wurde das Ganze dann vertäfelt. Die Sache ist jetzt die, ich muss jetzt also außen sozusagen irgendwie die Fläche neu versiegeln, und weil wir aber auch, weil die etwas größer ist in dieser Laube mit unseren Kindern immer auch im Frühling und im Herbst, bis so die Saison zu Ende ist, übernachten. Und in dieser Übergangszeit, da wird es dann doch auch deutlich kälter. Und ich hatte jetzt überlegt, wenn ich sowieso jetzt an die Außenhülle ran muss, also auch sprich dann vielleicht eventuell an das Dach, ob es möglich ist, da auch eine Dämmung mit auszutragen. Was macht das vielleicht auch mit der Außenwand, vielleicht auch einen Dachüberstand zu verlängern, um Spritzwasser aufzuhalten, wenn ja der Aufbau zunimmt. Und da wollte ich einfach mal so in die Runde reinfragen, gibt es da Systeme auch am Markt oder ist davon eher abzuraten? Wie kann man damit umgehen? Vielleicht etwas ungewöhnlich, die Frage.
Wer möchte?
Also vielleicht einfach nur mal als Einstieg, das Thema Dämmung ist natürlich eins, was uns auch immer wieder begegnet, gerade wenn Gartenhäuser als oder Lauben als Wohnraum auch genutzt werden, auch als Ferienhäuser genutzt werden. Und wir sagen schon ganz richtig, eine Dämmung außen aufzubringen ist tendenziell auf der Konstruktionsseite nicht simpel, weil Dachüberstand im Zweifel vielleicht nicht mehr groß genug ist und dadurch die ursprüngliche Konstruktion nicht mehr das hergibt, was sie mal ursprünglich sollte. Was man auch, und das ist auch was wir in unserer Kundschaft durchaus sehen, von innen zu dämmen. Ja, es ist auch durchaus möglich. Also beispielsweise mit einem Ständerwerk und Glaswolle ist möglich. Man muss natürlich auch da, das Thema Feuchtigkeit ist ganz wichtig. Es muss gewährleistet, dass es trocken ist. Das heißt, das Dach sollte in jedem Fall dicht sein. Auch an anderen Stellen kann Feuchtigkeit eintreten. Es gibt aber auch spezielle Dämmplatten, die man tatsächlich montieren kann. Auch innen und theoretisch auch außen, aber dann gibt's einfach, muss man wieder anders noch versiegeln. Also von innen ist vermutlich, würde ich empfehlen, die einfachere Variante, um den Effekt zu erzielen und nicht richtig an einen großen Umbau gehen zu müssen.
Habe ich da nicht ganz große Feuchtigkeitsprobleme?
Ich würde sagen, eher umgekehrt.
Ja, okay.
Wenn also eine Isolierung von außen gemacht wird, dann habe ich und bekomme ich das große Feuchtigkeitsproblem. Weil die Feuchtigkeit dann wirklich nicht mehr aus dem Material rauskommt, richtig. Und es fängt dann an zu schimmeln, an zu gammeln. Und wenn ich innen isoliere, dann obliegt es mir, mit meinem Lüftungsverhalten, dass eben halt dann auch der Schweiß zum Beispiel, wenn ich dort übernachtet habe, eben halt auch entsprechend abgeleitet wird. Also die Isolierung ist immer so gut wie auch das Lüftungsverhalten desjenigen, der das Ganze benutzt.
Herr Bauer, was sagt die Erfahrung als Gutachter?
Für einen konkreten Fall ist wahrscheinlich nochmal zum Runterbrechen, ist es tatsächlich eine Kantholzkonstruktion? Ist die vorher schon gedämmt, ja oder nein? Dann ist die Frage, was haben wir jetzt gerade für eine Außenverkleidung? Müssen wir die zwingend runter machen? Können wir die drauflassen? Und dann ist eigentlich aus sachverständiger Sicht dann erst der Schritt, wie können wir dann mit der Dämmung weiterverfahren? Weil wenn wir jetzt eine stark angegriffene Außenhaut haben, dann würde ich aus sachverständiger Sicht eher sagen, die baut man ab, dann macht man neue Dämmung gegebenenfalls innen rein, wenn überhaupt eine da ist. Und dann kann man eine neue Außenverkleidung machen, dann ist es auch dauerhaft. Also ich rate immer davon ab, dass man praktisch schichtweise, wie beim Tapezieren, 20 Schichten drauf macht. Am Schluss haben wir keinen ausreichenden Dachüberstand und wir haben dann immer so Nachwirkungen von diesen Reparaturmaßnahmen.
Sind Holzfaserplatten zum Beispiel da atmungsaktiver, sind die besser geeignet vielleicht als Glas? Mineralwolle, also irgendeinen natürlichen Rohstoff als Basis? Oder ist das egal?
Es muss alles trocken sein und man muss eben auch schauen, dass man eben besonders, wenn es Lauben draußen im Garten sind, eben schaut, dass keine Mäuse und Schadinsekten rankommen können. Mhm. Also hier ist auch wieder ganz entscheidend die Verarbeitungsqualität.
Mhm. Beim Gartenhaus zählt, wenn es denn aus Holz ist, zählt natürlich auch die Behandlung des Holzes. Holz wird ja mit der Zeit grau, eventuell auch morsch und Regen und UV-Strahlung lassen das Holz verwittern. Und im schlimmsten Fall, Sie haben es ja schon angekündigt, gesagt, entwickelt sich zum Beispiel eine Holzfäule. Welche Arten von Holzschutz gibt es für das Gartenhaus? Ute Reckers hat sich umgehört.
Die alte Gartenbank braucht einen neuen Anstrich. Die Wahl fällt auf braune Holzlasur. Das Spielholzhäuschen für die Kinder bekommt eine neue Schicht bunten Lack. Aber ist das die richtige Behandlung? Andreas Scherer ist Präsident des Deutschen Holzschutzverbands. Er rät:
Das Holz muss nach wie vor atmen können. Mit der schwankenden Luftfeuchtigkeit nimmt es auch Feuchtigkeit auf und muss es, wenn es trockener wird, auch diese Feuchtigkeit wieder loswerden. Und das geht nur, wenn Sie das Holz jetzt nicht einpacken mit einer Lackoberfläche, sondern das muss offenporig bleiben.
Fazit: Beim Spielehäuschen ist der luftundurchlässige Lack keine gute Idee. Also lieber lasieren, empfiehlt Andreas Scherer, der im niedersächsischen Sprakensehl ein Holz- und Imprägnierwerk besitzt.
Bei manchen Produkten ist es so, dass sie zumindest das Eindringen von Wasser temporär etwas verringern können. Die holzzerstörenden Organismen, ob das jetzt irgendwelche Pilze sind oder so weiter, die brauchen Feuchtigkeit. Dieses Wassereindringen, das können Sie natürlich mit so hydrophobierenden Lasuren oder Ölen schon reduzieren.
Temporär hydrophobierend. Das bedeutet, für eine gewisse Zeit wasserabweisend machen. Alle 2 bis 3 Jahre sollte eine Lasur aufgefrischt werden. Das Gleiche gilt, wenn man das Holz einölt. Beim Kauf im Baumarkt sollte man zudem darauf achten, dass die Produkte auf Umweltverträglichkeit geprüft sind und zum Beispiel den blauen Engel vom Bundesumweltministerium tragen. Wer ein Holzgartenhäuschen baut und nach Holzschutz recherchiert, stößt möglicherweise auch auf sogenannte biozide Holzschutzmittel. Es sind Mittel mit chemischen Zusätzen, die holzzersetzende Pilze oder Insekten abtöten. Thorsten Schwanemann ist Biologe beim Umweltbundesamt und für die Bewertung dieser Holzschutzmittel zuständig. Er rät dazu, sie nur sehr zurückhaltend zu verwenden.
Ein Mittel, was gegen Insekten toxisch im Holz wirkt, kann natürlich auch gegen andere Insekten in der Umwelt toxisch wirken. Das gleiche gilt für die Fungizide. Das heißt, wir haben erstmal Substanzen, die oft eine hohe Wirkung haben auf Lebewesen. Und das ist natürlich immer problematisch.
Zu empfehlen sei, dass geprüfte Holzschutzmittel verwendet würden. Zu erkennen an einer Prüfnummer, die mit DE- beginnt. Bei den geprüften Mitteln können zudem gesundheitliche Gefährdungen für den Menschen ausgeschlossen werden, heißt es vom Bundesamt für Risikobewertung. Viele biozide Holzschutzmittel sind im Handel allerdings gar nicht erhältlich, sondern werden von professionellen, holzverarbeitenden Betrieben verwendet. Die behandeln ihre Hölzer oft mit dem sogenannten Kesseldruckverfahren. Mittels eines Vakuums wird das Holzschutzmittel tief in das Holz hineingepresst. Andreas Scherer vom Holzschutzverband empfiehlt, Ware zu kaufen von Herstellern, die sich regelmäßigen Qualitätskontrollen unterziehen, also zum Beispiel ein RAL-Gütezeichen tragen. Grundsätzlich ist es aber sinnvoll, chemisch behandeltes Holz nur dann zu verwenden, wenn es unbedingt viele Jahre haltbar sein muss. Bei Spielgerüsten zum Beispiel, bei Gartenzäunen, Carports oder Terrassen. Wer auf chemischen Holzschutz verzichten will, tut gut daran, das Holz so zu verbauen, dass es gar nicht erst so stark angegriffen wird. Konstruktiver Holzschutz nennt sich das dann, erläutert Thorsten Schwanemann vom Umweltbundesamt.
Wenn wir jetzt über ein Gartenhaus sprechen, dann sind ganz klassische Maßnahmen, dass man von vornherein mit einem Dachüberstand plant, also dass man ein Dach hat, was mindestens 20, 30, 40 Zentimeter von der geplanten Außenwand nach draußen geht, um den direkten Regen fernzuhalten. Und dass man das Gebäude von vornherein so plant, dass keine Holzbauteile im direkten Erdkontakt sind.
Außerdem gibt es Hölzer, die von Natur aus wetterfester sind als andere, erklärt Andreas Scherer vom Deutschen Holzschutzverband.
Dann spielt die Lärche und die Douglasie eine große Rolle. Die Lärche, deren Dauerhaftigkeit basiert darauf, dass sie sehr harzhaltig ist. Bei der Douglasie ist es so, dass sie einen hohen Gerbsäureanteil hat. Das ist so ein bisschen wie bei der Eiche und dadurch für holzzerstörende Organismen nicht so attraktiv ist.
Grundsätzlich gilt beim Holzbau im Außenbereich so viel ökologischer Holzschutz wie möglich, so wenig chemischer Holzschutz wie nötig.
Ute Reckers fasste für Sie zusammen, wie man Holzschutz im Außenbereich, im Gartenbereich gestalten kann. Ein Zauberwort, konstruktiver Holzschutz. Herr Pommer, was ist das? Sagen Sie es nochmal, weil das ja so wichtig ist.
Ja, ein Holzschutz, der letztendlich durch die Konstruktion, durch die Anlage und durch den Bau des Hauses verhindert, dass also wirklich Wasser dauerhaft an das Haus rankommt. Also zum Beispiel die Regenrinne ist ein konstruktiver Holzschutz. Dann, was auch häufig falsch gemacht wird, die Bepflanzung wird fast direkt an das Haus herangesetzt. Also am besten ist immer, wenn die Bepflanzung rund um das Haus einen Meter Abstand hält, damit man eben halt hinterher, auch wenn man wieder das Holz mit Holzschutzmitteln pflegen will, direkten Zugang zu dem Haus hat.
Mhm. Dachüberstand ist ein wichtiger Punkt. Ja. Herr Bauer, was kann man noch alles falsch machen? Also, oder was kann man richtig machen mit konstruktivem Holzschutz?
Wasser grundsätzlich von der Laube wegleiten.
Wie macht man das?
Leider häufiger, dass zum Beispiel Plattenbelege das falsche Gefälle haben, dass praktisch Niederschlag, Oberflächenwasser zum Haus hingeleitet wird, dass dann Balken oder Holzteile im Wasser stehen. Also da hat sich ja diese Kiestraufe bewährt, wenn komplette Betonfundamente gemacht werden, dass die eben schon 10 cm, 15 cm rausstehen aus dem Boden.
Das heißt, dass ich rund um das Haus selber Kies oder Splitt habe, damit, wenn der Regen runterfällt, es gar nicht an die Hauswand spritzt so stark.
Ja, richtig, korrekt.
Okay.
Genau. Und dann eben auch noch das Thema, dass man nichts aufs Holz draufschraubt. Manche denken, sie verbessern das Holz, wenn sie dann nochmal ein Blech, Plastik oder sonst was anbringen. Was passiert aber? Hinterhalb kann sich dann noch mehr Wasser sammeln und wir verstärken eigentlich das Problem.
Heißt das denn dann grundsätzlich, dass ich vielleicht insgesamt mit Punktfundamenten, und Sie haben ja gesagt, die müssen schon stabil sein, so wie das Haus ein bisschen massiver ist, dann vielleicht aus Beton, dass ich mit denen besser fahre, weil dann ja möglicherweise das Haus von unten belüftet werden kann?
Wenn die Punktfundamente so ausgeführt sind, dass sie stabil sind und das Haus komplett von unten unterlüftet wird, ist das sicherlich auch gut. Aber es gibt ganz viele Lauben- und Gartenhäuser, die auf einer ganz normalen Fundamentplatte stehen und die auch dauerhaft sind. Also problematischer ist es eher, wenn die Häuser auf größeren Flächen stehen, wo das Wasser dann nicht vernünftig abfließen kann.
Der Anstrich, Herr Pommer. Sagen Sie noch mal was dazu. Da war ja von Lasuren die Rede, da war von Öl die Rede. Was für was?
Ja, also ich sag mal, Öle und Lasuren, wenn sie einen UV-Schutz beinhalten, sind sicherlich immer zu bevorzugen. Ein Lack, der die Oberfläche versiegelt und verschließt, ist grundsätzlich, wie auch schon im Beitrag gehört, immer abzulehnen.
Mhm.
Also ich sag mal, man kann das Ganze sprühen, man kann das spritzen, man kann das mit einer Farbrolle auftragen. Das ist eigentlich gleich, wenn ich sag mal, man wirklich den Holzschutz dementsprechend alle, ich sag mal, 2-3 Jahre aufbringt.
Und nochmal zu den Gütezeichen. Wir haben gehört, umweltverträglichkeitsgeprüft ist der blaue Engel. Dann war die Rede von geprüften Holzschutzmitteln. Das sind Prüfnummern, die mit DE-Strich beginnen. Und es gibt noch das RAL-Gütezeichen. Was ist da der Unterschied? Weiß das jemand? Oh, okay, alles klar.
Ja, also ich sag mal so, ich bevorzuge immer Farben, die möglichst in Europa hergestellt wurden.
Ja.
Weil die Erfahrung hat gezeigt, dass, also ich sag mal, aus dem fernen Osten mittlerweile Farben eingeführt werden, die nicht unbedingt dem Qualitätsstandard von uns hier entsprechen und die dann eben halt auch TÜV geprüft sind, die ein RAL-Zeichen haben oder sonstiges, was eigentlich gar nicht vergeben wurde.
Was braucht man für ein Gartenhaus? Und die Antworten darauf geben hier die Experten. Thomas Bauer ist Sachverständiger für Haus- und Kleingarten, Tim Böker von der Gartenhaus GmbH und Michael Pommer von der Do-It-Yourself-Akademie. Und jetzt möchte uns Thomas Menz oder kann uns Thomas Menz aus der Nähe von Fulda eine Erfahrung mitteilen. Hallo.
Ja, hallo, hier ist der Thomas Menz. Ich würde gerne nochmal die Punkte Upcycling einbringen. Ja. Also so habe ich vor 30 Jahren ein Gartenhaus gebaut. Da waren beim Hausbau eine Palette Stein übrig und ich hatte Zugang zu ein paar vermessenen Kunststofffenstern. Und da habe ich dann einfach ein Gewächshaus mit einer Nordwand aus Stein und Anlehngewächshaus nach Süden mit den vorhandenen Fenstern gebaut. Und vor 2 Jahren hat mir dann mein Nachbar seine alten Holzfenster geschenkt. Und da habe ich dann gleich nochmal eine Laube mit Außenküche und verschiebbaren Glaswänden und dergleichen draus gezimmert. Wenn man auf vorhandene Materialien dann zurückgreifen, dann setzt es natürlich eine gute Konstruktion voraus. Man muss dann einfach überlegen, was habe ich und wie kann ich das am schönsten umsetzen. Aber dann habe ich einfach ein Produkt, was nicht speziell dafür produziert wurde. Das heißt, es würde sonst irgendwo entsorgt. Ist damit schon mal umweltfreundlich.
Sie haben aber eine ganz gute handwerkliche Erfahrung, würde ich mal sagen.
Ja, also, aber ich bin damit nicht alleine. Also ich weiß, dass viele Leute da auch die Möglichkeit haben und man hat ja dann auch einen Freundeskreis und sowas macht auch sehr viel Spaß, gemeinsam zu bauen.
Mhm. Und Sie haben noch, im Vorgespräch habe ich erfahren von den Kollegen, Sie haben gesagt, Sie rüsten Ihr Haus, Ihre Häuschen, Ihre Laube noch mehr auf?
Genau, also der zweite Punkt, den ich da jetzt einfach auch mal anstoßen möchte, ist, wenn ich plane, ein Gartenhaus zu bauen, ist es ganz oft möglich, dass man da auch erneuerbare Energie mit installieren kann. Also es gibt ja jetzt auch die neuen Solargesetze. Und dann kann man bis zu 2 Kilowatt Peak Photovoltaikmodule installieren als sogenanntes Balkonkraftwerk.
Wie viele Module sind das ungefähr, so bei einer Standardgröße?
Das sind, ja, bei den jetzigen Modulen sind das etwa 4 Solarmodule. Mhm. Und die kann man auf einem Gartenhaus, auf einem Pultdach oder auch auf einem Satteldach wunderbar unterbringen. Und beim Gartenhaus kann man ja oft, nicht immer, dann noch ein bisschen die Ausrichtung einrichten, so dass es einfach für die Solaranlage dann auch perfekt passt.
Ja, vielen Dank, Herr Menz, für diese zahlreichen Anregungen. Und das gebe ich dann auch direkt weiter an Stefan Gehrig, der jetzt die Hörerfragen für uns gesammelt hat. Und ich glaube, das Thema haben noch mehr Leute interessiert.
Genau, ne? Das Thema hat ziemlich viele interessiert, PV-Anlagen. Herr Gahler aus Baden-Württemberg hat zum Beispiel danach gefragt. Wir haben ja gerade schon eine kleine Antwort bekommen. Und wir hatten eine Zuschrift von Herrn Ziegler aus Kiel. Und er sagt, naja, wenn man Strom hinlegt, dann solle man das bitte nicht selber machen. Das führt oft zu Bränden. Und sagt, die Hersteller sollten doch einfach fertige Sets integrieren, wenn man nicht einen Elektriker hat, der das anschließt oder vielleicht sogar beides, ob das nicht möglich wäre, solche Sets direkt für Strom mit reinzupacken.
Herr Böker.
Ja, in jedem Fall sogar. Die Möglichkeiten gibt es auch. Das ist abhängig davon natürlich auch, was für eine Art von Produkt ich kaufe. Bei einer einfachen Gartenhütte für 1000 Euro ist das jetzt, rechnet sich das nicht wirklich, ja. Und da wird auch selten Strom reingelegt, sondern wenn man Licht braucht, wird es meist eher über akkubetriebene LEDs gelöst. Aber wenn wir natürlich über das Thema Saunahaus zum Beispiel sprechen, das sind in der Regel die gleichen Grundprodukte. Dann gibt es da auch entsprechende Vorrichtungen, die dann auch mitgeliefert werden. Nichtsdestotrotz macht es in jedem Falle Sinn, immer mit einem Elektriker das abzuschließen. Es gibt auch 230 Volt Lösungen, also das wirklich Plug and Play im Prinzip genutzt werden kann, aber es sollte, da es sich um Strom handelt, immer jemand machen, der ein bisschen Ahnung davon hat und im Idealfall sogar ein Experte ist und ein Profi ist.
Jetzt haben Sie dieses Stichwort gerade schon genannt. Karl aus Sachsen hat sich gemeldet. Da geht es nämlich genau um eine Saunahütte, die direkt an die Grundstücksgrenze gebaut werden soll vom Nachbarn. Also der Nachbar möchte das bauen. Er sagt, darf der das eigentlich so? Braucht der nicht eine Genehmigung?
Das ist stark davon abhängig, wo das ist. Also wir hatten es ganz zum Anfang, regional gibt es da große Unterschiede, das ist auf Länderebene geregelt. Darüber kann man sich wirklich sehr simpel informieren, das steht in hunderten Portalen ohne weiteres und im Zweifel auch da am besten Experten befragen, die im Zweifel eine Genehmigung dann organisieren. Wir bieten das auch als Service für unsere Kunden an, kostenpflichtig, aber das tun wir, weil das Thema natürlich immer wiederkommt und man möchte da auf der richtigen Seite sein, wenn man so einen Invest tätigt. Das sind dann in der Regel ein paar tausend Euro bei so einer Sauna. Dann möchte ich ja nicht in Gefahr laufen, dass ich die irgendwie eine Woche später wieder rausreißen muss, weil das Amt kommt.
Aber nur um das klarzustellen, das gilt dann wahrscheinlich ja auch für alle Gebäude, die auf die Grenze gesetzt werden. Es gibt ja auch eine Zuschrift von Jochen Minke, der sagt, jemand hat, ein Nachbar baut das genau an die Wand. Jetzt kann er an seine eigene Wand nicht mehr dran, um da was dran zu machen.
Ist genau richtig. Also wir empfehlen immer, also am Ende ist ein Saunahaus, ein Gartenhaus das Gleiche vom Grundprinzip und auch rechtlich gesehen. Und am Ende des Tages empfehlen wir immer unseren Kunden erstens, sich rechtlich klar abzusichern, dass sich genau zu informieren, welche Regeln gelten in meiner Region. Und das Zweite ist, im Sinne von guter Nachbarschaft sollte man sowas immer einmal auch besprechen, wenn man danach rangehen will. So kann man auch mal Ärger vermeiden. Wenn das nicht anders möglich ist, dann gilt natürlich nur das, was das Recht hergibt.
Dann bleiben wir vielleicht nochmal bei rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir haben eine Zuschrift von Thomas Lindenthal bekommen. Er sagt, es gibt für Gebäude ab einer bestimmten Größe eine Pflicht zur Gebäudevermessung in vielen Bundesländern, was viele gar nicht auf dem Schirm haben, so dass da Kosten 500 bis 700 Euro mal schnell auflaufen. Wie ist das?
Herr Bauer, kennen Sie das?
Ja, also auch bei untergeordneten Gebäuden kann es durchaus sein, dass es in manchen Bereichen da nochmal das Vermessungsamt kommt. Und wenn das Vermessungsamt kommt, die haben extra Gebührenkatalog, dann geht es schnell mal in ein paar hundert Euro rein.
Müssen die kommen oder ist das dann eine Initiative, die die ergreifen, weil sie über GPS gesehen haben, da wird was gebaut?
Beides.
Okay.
Also man kann nicht sicher sein, dass man baut und wenn man denen nicht Bescheid gibt, dass die das dann nicht merken.
Also nochmal, ab welcher Größe muss ich denen Bescheid geben?
Kommt drauf an, es ist regional ja unterschiedlich.
Grobe Hausnummer, 10 bis 15 Quadratmeter.
Ja, genau, so
bis 10, richtig. Bin ich eher auf der sicheren Seite, ja? Brauche ich nichts sagen.
Ich sage mal, ich bin grundsätzlich auf der sicheren Seite, wenn ich vor Erstellung eines solchen Gebäudes immer mit dem Bauamt Rücksprache halte, mir entsprechende Genehmigungen hole und dann werde ich auch vom Bauamt darauf aufmerksam gemacht, ob eine Vermessung stattfinden muss oder stattfindet oder nicht. Das heißt, wenn ich von vornherein richtig plane, mich richtig erkundige, kann eigentlich nichts falsch gehen.
Dem schließe ich mich an.
Okay, kommen wir vom Rechtlichen zum Baumaterial, weil auch dazu gab es eine ganze Menge Zuschriften. Herr Schmidt aus Schwalmstadt zum Beispiel hat sich gemeldet, hat selber ein Säge- und Hobelwerk in der Familie und er sagt, es gibt ganz tolle Douglasien- und Lärchenhölzer, die mit denen sie extrem gute Erfahrungen gemacht haben, die seien besonders haltbar.
Und die Frage ist natürlich auch, warum, da waren wir ja schon mal, warum wird immer nur die Fichte angeboten und die Lärche nicht? Ist die, wäre die dann so viel teurer oder wird das Gartenhaus vielleicht in Baltikum zusammengebaut und da gibt es hauptsächlich Fichte und deshalb ist es dann preisgünstiger importiert?
Preis ist in jedem Falle ein ganz wichtiges Thema. Ich hatte das eingangs schon mal erwähnt, der Holzpreis ist der größte Kostenpunkt in der Produktion eines solchen Produktes und wir wollen an der Stelle einfach dafür sorgen, dass wir einen attraktiven Preis für eine gute Leistung gewährleisten können und dem Konsumenten das auch anbieten können, weil mit anderen Materialien reden wir dann auch schnell über 30, 40, 50, vielleicht auch eine Verdopplung des Preises, je nachdem, was ich nehme und wie sich der Preis gerade entwickelt.
Herr Bauer, muss das notwendigerweise so sein? Oder Sie bewerten ja eben auch Gartenhäuser. Also sehen Sie in Ihrer praktischen Gutachtertätigkeit, dass es sich lohnt, in das Lärchengartenhaus zu investieren, weil es länger steht?
Unter der Voraussetzung, dass alle Holzarten gleich gepflegt werden, dass das regelmäßig gemacht wird und nicht nur einmal, sieht man natürlich schon, dass bessere Qualitäten vom Baumaterial sich auf die Lebensdauer auswirken, positiv.
Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass die Lärche ein Holz ist, was relativ langsam wächst. Deswegen ist es auch in der Anschaffung, in der Verarbeitung etwas teurer. Und die Fichte ist ein relativ schnell wachsendes Holz. Das heißt, also es wächst schnell nach, kann schneller geerntet werden, bildet eine höhere Masse im Markt und deswegen ist es auch günstiger.
Es gibt dann noch Hinweise von einem Hörer, der sich gemeldet hat, der sagt, es gibt nicht nur tolle skandinavische Hölzer, sondern verweist doch auf Hölzer aus Deutschland, auf Fichten aus dem Frankenwald oder, das kann ich jetzt nur zitieren, am besten verkerntes Kiefernholz aus sandigen Gegenden, zum Beispiel Brandenburg. Ich muss da den Experten einfach mal zitieren, weil ich kann das nicht einordnen. Offenbar gibt es da auch bei uns Hölzer. Es gibt noch einen Hinweis oder eine Frage, ob man alle Farben einfach nutzen darf. Stichwort Gestaltungssatzung.
Vielleicht noch mal kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, Herr Bauer, können Sie dazu was sagen?
Zu was genau?
Zu den Farben, aber ich war auch auf der falschen Spur. Ich dachte, jetzt kommt im Sinne von Holzschutz, aber es geht auch um Gestaltungssatzung. Darf ich mir ein pinkfarbenes Gartenhaus in den Garten stellen? Sie schauen ja vor allen Dingen auf Kleingärten, aber wissen Sie auch, wie es allgemein aussieht?
Also im Kleingartenbereich ist es häufig so, um dann nur den Satz schnell zu beenden. Viele Verbände wollen mittlerweile auch bunte Lauben. Wird also forciert. Und ansonsten im Nachbarschaftsrecht, ich bin ja als Gerichtssachverständiger tätig, hatte ich noch nie irgendwie Streitfälle, dass ein pinkes oder neongelbes Gartenhaus, Baulichkeit oder sonst irgendwas zum Amtsgerichts- oder Landgerichtsfall geführt hat, wo ich als Sachverständiger begleiten durfte.
Was sind die meisten Fälle, die vor Gericht dann führen?
Thema Überhang, Überfall, Überwuchs, also alle
Pflanzen. Überfall?
Überfall von Pflanzen, irgendwelche Blätter, Äste, Nadeln, Früchte. Da kann man ganz viele tolle Fragen stellen. Auch Thema Verkehrssicherheit ist ein großes Thema.
Und Gartenhäuser, was sind da so die meisten Fälle?
Ja, da ist eher dann diese Richtung vom Fundament, ist das richtig? Also Thema Gründung, ist ausreichend verdichtet oder eben sind irgendwelche Gefälle von Terrassen nicht richtig? Also Thema Gartenlandschaftsbau, ansetzender Bauboom der letzten Jahre, es kommt ja immer ein bisschen zeitversetzt, sind da große Fragen, hat der Gärtner die Qualität ausreichend berücksichtigt und sind eben die Regelwerke eingehalten worden?
Wir haben noch eine Zuschrift bekommen von Klaus Freudenberger aus Kehl am Rhein und er sagt, in Baden-Württemberg sind auf Streuobstwiesen auch in Landschaftsschutzgebieten Hütten erlaubt, aber es entstehen ziemlich viele, ja, sagt er auch, illegale Bauten von Freizeithäusern vor diesem Hintergrund. Manche sprechen von Partymeilen und die Kommunen drängen dann auf Rückbau. Kann einem das passieren?
Ja, natürlich kann einem das passieren. Das kann einem überall passieren. Deswegen ja der Tipp, grundsätzlich immer erst die Genehmigung holen und wenn ich die Genehmigung habe und weiß, was ich darf, dann kann ich anfangen. Ansonsten, ich sollte mich auch immer mit dem Nachbar absprechen, weil sonst kann ich da auch Probleme bekommen von der Seite des Nachbarn und dann kann es auch da passieren, dass ich wieder zurückbauen oder wie man so schön sagt, bei uns abreißen muss.
Ja, um es vielleicht auch für den, aber nochmal für den Verbraucher ein bisschen einzuordnen, ein ganz klassisches, der Regelfall ist wirklich ein reguläres Gartenhaus, eine Gartenhütte, 2x3 Meter, das ist das, was der Großteil der Deutschen zumindest kauft und nutzt. Da sind die Regelungen relativ überschaubar und wenig ist genehmigungspflichtig. Das ist dann eher die Ausnahme. Also ich sag mal, der Großteil der Menschen kann das in der Regel realisieren, was er möchte, und das ist recht unkomplex.
Eine unkomplexe Lösung für das Fundament hat uns Herr Naujox gemeldet aus Schleswig-Holstein, denn er hat ein Haus auf Bierkästen gebaut. Er sagt, das ist günstig und unglaublich stabil. Würden Sie das empfehlen?
Ja, zumindest ist es eine kreative Lösung. Und wieso nicht? Langlebig ist das mit Sicherheit. Hartkunststoff. Ob es stabil ist, weiß ich nicht. Aber why not? Es gibt auch fachmännische Lösungen in diesem Bereich. Also Kunststofffundamente, Gitterlösungen gibt es. Ist im Zweifel nichts anderes, als wenn man die in den Boden einlässt. Also klingt plausibel.
Herr Pommer und Herr Bauer, was sagen Sie dazu?
Ich würde das Ganze in Anführungsstrichen setzen, mit Bierkästen bauen, und würde sagen, es ist eine kreative Sache, aber ich würde sie nicht weiterempfehlen. Weil um sicher zu sein, das Ganze funktioniert, sollte man eben halt nicht kreativ arbeiten. Man sollte nicht Versuche starten, sondern man sollte, um sicher zu sein, dann auch eine statische Berechnung machen können. Und das ist wieder teuer.
Mhm. Herr Bauer?
Ja, in der Tat kann ich mich eigentlich anschließen. Das Thema Nachhaltigkeit, Upcycling, haben wir ja auch schon kurz in der Sendung gehört. Finde ich eigentlich schon gut und wichtig, Ressourcen zu schonen. Die Frage ist ja immer, wie es dann im konkreten Einzelfall gemacht wird. Und hier bei so einem Fundament wäre zum Beispiel auch die Frage, was haben wir denn für einen anstehenden Boden? Kann man auch nicht zum Beispiel im Torf machen. Da würden die Bierkästen sicherlich keine gute Wahl sein. Also den Einzelfall betrachten ist in solchen Fällen, wenn es sehr kreativ ist, sicherlich wichtig.
Darf ich nochmal Preise erfragen? So ein Fundament, so ein Rahmen mit Rahmenhölzern, was ich kaufen kann, da bin ich schnell bei, Punktfundament, bin ich schnell bei 1000 Euro. Wenn ich Beton gießen lasse, Herr Pommer, haben Sie da eine Einschätzung? Ist das die preisgünstigere Lösung?
Es kommt immer auf die Größe natürlich des Fundamentes an, und wenn ich über ein Punktfundament spreche, da muss ich da natürlich auch wesentlich mehr Arbeit investieren, weil ein Punktfundament sollte in der Regel mindestens 60 cm tief sein, damit es überhaupt tragfähig ist, und eine Größe haben, ich sag mal so von 20 mal 20 cm, 60 cm tief. Und das ist bei einer Bodenplatte natürlich nicht ganz so gegeben. Also ich gehe in die Tiefe etwa so, ich sage mal 10, 15 cm, dann nochmal 10 cm in die Höhe. Und wenn ich dann die entsprechenden Moniereisen einarbeite, dann kann, ich sag mal, der Beton, wenn er geliefert wird, fast als Abfall gerechnet werden.
Ich meinte ja mit dem Fundament, was man fertig kaufen kann, mit meinen 1000 Euro. Die Preise muss man dann wahrscheinlich bei Beton nochmal ganz anders anschauen. Jedenfalls kommt da noch einiges an Zubehör drauf. Das muss man sich, glaube ich, auf jeden Fall vor Augen halten.
Ja, das sollte man auch immer erfragen. Und ich sag mal, zu einer guten Beratung gehört eben halt nicht nur das Haus zu verkaufen, sondern auch wirklich die Kosten aufzuzeigen, die bei fach- und sachgerechter Installation, Aufbau eben halt auf den Kunden zukommen.
Da würde ich vollkommen zustimmen. Bei uns ist es so, wenn bei uns ein Gartenhaus online bestellt wird, gartenhaus.com, dann rufen wir auch bei gewissen Produkten die Kunden danach an und sprechen das Projekt durch, um sicherzustellen, ist alles so vorbereitet, dass das Produkt angeliefert werden kann, dass es funktionieren kann, um dem Kunden da proaktiv zu helfen.
Aber es wird eben auch entsprechend teurer.
Der Anruf kostet nichts, die Beratung kostet bei uns auch nichts. Nur wenn ich zusätzliche Services wie zum Beispiel einen Aufbauservice buche oder den Bauantragsservice buche, das kostet Geld. Aber die reine Beratung ist vollkommen kostenlos und das ist bei uns Service.
Der Aufbauservice, was sind das da, mit was für Preisen muss man da rechnen?
Ist abhängig von dem Produkt. Das bewegt sich zwischen, ich würde sagen, grober Daumen, 20-50% nochmal von dem Preis des Hauses selbst.
Wir haben, und was ich gerne noch erwähnen möchte, ist, wenn ich solche Experimente mache, in Anführungsstrichen mit den Bierkästen, und es passiert hinterher irgendetwas, dass ja, Personen verletzt werden, dann entfällt in der Regel der Versicherungsschutz. Das heißt, derjenige, der das Ganze gebaut hat, aufgebaut hat, ist dann in Anführungsstrichen der Verursacher und wird auch zur Kasse gebeten.
Kommt vielleicht auch auf die Versicherung an, die dann greifen müsste oder sollte, ne? Stefan Gehrig.
Ja. Ja, vielleicht passt auch dazu, dass solche Bauvorschriften, haben wir eine Zuschrift auch bekommen von Joachim Friedrich aus Mönckeberg, der sagt, solche Bauvorschriften haben ja durchaus auch oftmals einen Sinn, die sind nicht nur, braucht man nicht nur schimpfen. Manchmal hilft es ja vielleicht auch, dass ein Gebäude stehen bleibt, dass man das nicht er wollte das kommentieren, es klang so, als ob die Bauvorschriften schlecht sind. Wir haben eine Zuschrift bekommen von Gerline Brendel. Sie möchte wissen, wie man ein Spitzdach für so ein Kinderhäuschen am besten schützen kann, dass das hält.
Hält im Sinne von, dass es drauf bleibt oder dass es Wasser, also im Idealfall ist es das gleiche wie bei einem Gartenhaus. Also eine Dacheindeckung muss auch da drauf, die das Wasser abtransportiert, und ansonsten geben die Bausätze in der Regel das schon so vor, dass das, dass es gut sitzt und hält.
Das heißt, da ist dann einfach immer was komplett dabei?
In der Regel ist das so. Oder im Zweifel eben sicherstellen, dass man wirklich sich das so anguckt, dass das, vor allem die Dacheindeckung, das ist das A und O.
Ich habe noch mal eine grundsätzliche Frage zum Gewicht eines Hauses und was man noch nach oben und nach unten eben bedenken soll. Fundament haben wir ja schon gehört. Lieber noch mal nachfragen, passt es? Was ist mit der Dachlast? Es wurde bereits erwähnt, dass in Süddeutschland, da haben wir möglicherweise mehr Schnee, nassen Schnee. Können Sie da mal eine Hausnummer geben, auf was man achten sollte bei der Dachlast, Herr Pommer oder Herr Bauer?
Ja, auch da bei der Dachlast ist immer wieder das Bauamt gefragt, die örtliche Gegebenheiten, weil auch da wird mir empfohlen, wie hoch die Dachlast sein sollte, mindestens, damit eben halt nichts passiert, wenn eben halt mal wirklich ein Viertelmeter, halber Meter Schnee auf dem Dach zum Erliegen kommt.
Ergänzend dazu vielleicht auch nochmal, die Bausätze sind ja im Regelfall so ausgelegt, dass das alles passt. Ich möchte nur das Augenmerk auf Dachbegrünung lenken, ökologisch sehr wertvoll, für den Umwelt- und Artenschutz sehr schön. Selbst normale Bausätze haben manchmal die Möglichkeit, dass man hier eben Dachbegrünungen zusätzlich aufbaut, wo ja auch schon ein bisschen Gewicht drauf kommt, und dann noch Schnee. Also Dachlast muss man eigentlich als Kunde, wenn man irgendwo einen vernünftigen Bausatz kauft, im Regelfall nicht nochmal separat prüfen.
Und das Gründach geht auch, weil dazu hatten wir in der Tat auch noch eine Frage. Also das passt dann von der Last her?
Ja.
Okay, das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich in Sachen Gartenhaus bei Michael Pommer von der Do-It-Yourself-Akademie, bei Tim Böker von der Gartenhaus GmbH und Thomas Bauer, der als Sachverständiger für Haus- und Kleingärten unterwegs ist. Soweit der Marktplatz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Mein Name ist Jule Reimer. Ich wünsche allen noch einen schönen Tag.